Deutschlandfunk Nova. Deine Podcasts. Eine Stunde History. Mit Markus Dichmann.
Hallo, liebe History-Gemeinde. Schön, dass ihr da seid. Und vielleicht wundert ihr euch, dass ihr gerade da seid. Dass ihr heute eine Folge in eurem Feed entdeckt habt. Zwei Folgen, eine Stunde History in einer Woche. Aber es stimmt. Wir sind heute quasi so ein bisschen außer der Reihe für euch da. Denn vielen von euch scheint es gerade so zu gehen, dass da auch außer der Reihe was los ist auf dieser Welt, was man sich irgendwie nur schwer erklären kann. Ne? Wir haben von euch und auch aus der Redaktion nämlich ziemlich oft den Wunsch gehört, mal nachzufragen, was da gerade geschieht in Israel und Gaza. Wo all dieser Hass und die Gewalt herkommen, was die Geschichte dieses Kriegs ist, den wir da gerade erleben. Und wir haben uns vorgenommen, es zumindest zu versuchen. Ja? Es kann nur ein Versuch sein, denn der Konflikt ist uralt, ist irrekomplex und hat unzählige Unterkapitel und Einzelschicksale, die sich alle gar nicht so schnell erzählen lassen. Aber wenn ihr nachher das Gefühl habt, euer Bild ist immer noch zu klein, ne, und ihr habt weiter den Wunsch, noch mehr zu erfahren und noch andere Perspektiven mitzunehmen, dann lege ich euch jetzt schon mal zig Ausgaben von einer Stunde History ans Herz, in denen wir auch schon über die Geschichte Israels und Palästinas gesprochen haben. Zum Beispiel über die israelische Staatsgründung, über den Sechstagekrieg oder auch über das Sykes-Picot-Abkommen, falls ihr davon noch nie was gehört habt. Damit könnt ihr aber bitte später weitermachen, wenn ihr wollt. Für den Moment fangen wir an mit ihm hier.
Aus den prallgefüllten Schatzkammern der Menschheitsgeschichte. Euer Deutschlandfunk Nova-Historiker Dr. Matthias von Helfeld.
Grüß dich, Matthias.
Sei gegrüßt.
Das ist ja so eine Sache bei Kriegen und Konflikten. Wenn man da nämlich die Geschichte zur Hand nimmt, da werden oft sehr fadenscheinige Argumente, die im Grunde gar keine sind, irgendwie herausgewrungen. Und beim Nahostkonflikt ist das irgendwo auch so. Wo fangen wir an, Matthias? Es ist ein sehr, sehr alter Konflikt.
Also wenn wir es wirklich ganz genau nehmen wollten, dann müssten wir anfangen mit der Vertreibung der Juden aus Palästina im ersten Jahrhundert durch die Römer. Das war ja römische Provinz und die Römer haben einen Krieg geführt gegen die Juden und haben sie dort vertrieben. Aber das würde jetzt wirklich zu weit führen. Wir beginnen nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs. 1945 war klar, dass nach dem Krieg und vor allem nach dem Holocaust ein jüdischer Staat gegründet werden musste. Das war eigentlich auch schon 1917 mit der Balfour-Erklärung der britischen Regierung so gesehen. Das war auch ein Mandatsgebiet im Auftrag des Völkerbunds bei den Briten. Mhm. Das war übrigens der Vorgänger der Vereinten Nationen und die hatten dieses Mandatsgebiet in Palästina. Und es gab also einen Beschluss, den jüdischen Staat in Palästina zu gründen. Das wurde natürlich, kann man sich leicht vorstellen, von der arabischen Welt abgelehnt.
Was du eben gesagt hast, Matthias, lass uns das nochmal kurz aufdröseln. Ne? Also Großbritannien hatte ein Völkerbundmandat in Palästina. Der Völkerbund, sagtest du ja, quasi die Vorgängerorganisation der Vereinten Nationen, hatte damals so knapp 50 Mitgliedstaaten. So, die haben jetzt Großbritannien also den Auftrag gegeben, im Mandatsgebiet Palästina, so hieß das, für Ordnung zu sorgen. Dieses Mandatsgebiet Palästina umfasste das heutige Israel, den heutigen Gazastreifen, das heutige Westjordanland und sogar noch Teile des heutigen Jordaniens. Und da muss man sich mal einfach nur mal vorstellen, Matthias, dass die zwischenzeitlich um die 100.000 Soldaten und Polizisten da stationiert hatten, was schon zeigt, dass man eigentlich mit Problemen gerechnet hatte. Und trotzdem sollten da zwei Staaten, ein jüdischer und ein arabischer, nebeneinander entstehen.
Ja, und es gab sogar die Vorstellung, wie das gehen sollte. Es gab nämlich einen Teilungsplan. Ende November 1947 wird er aufgeschrieben. Und dieses britische Mandatsgebiet, das sollte aufgeteilt werden in einen arabisch bewohnten und einen jüdisch bewohnten Teil Palästinas und Jerusalem und Bethlehem, also die beiden zentralen Städten für viele Religionen, kriegten eine besondere Stellung. Sie waren unter internationaler Kontrolle und die beiden Staaten, also Palästina und Israel nennen wir sie mal, sollten eine Wirtschaftsunion bilden und es sollten beide demokratische Verfassungsstaaten werden.
Wahnsinn, ne? Zwei Staaten in Wirtschaftsunion mit einer demokratischen Verfassung, man sieht leicht, was draus geworden ist, nämlich nichts.
Es ist nichts draus geworden. Der wurde abgelehnt von der arabischen Seite. Die meisten jüdischen Organisationen haben im Übrigen zugestimmt. Aber die beiden späteren Ministerpräsidenten, Menachem Begin und Yitzhak Shamir, die haben abgelehnt, die waren dagegen. Mhm. Damit war der Teilungsplan gescheitert und Israel wurde 1948 trotzdem gegründet, nachdem die Briten ihr Mandat zurückgegeben haben. Und am Tag der Gründung begann der erste Krieg, den Israel gegen seine Nachbarn geführt hat, nämlich der Unabhängigkeitskrieg. Israel eroberte in diesem Krieg über das von der UN zugesprochene Gebiet hinaus weitere Gebiete und 700.000 Palästinenser mussten fliehen.
Da gehen dann schon die Unterschiede in der Geschichtsschreibung los. Ne? Israel feiert diesen Tag der Staatsgründung als Nationalfeiertag und den Palästinensern gilt dieser Tag als Nakba, zu Deutsch die große Katastrophe. Das war der erste von vielen Kriegen, die Israel mit den Nachbarstaaten und auch den Palästinensern führen musste in den nächsten Jahrzehnten.
Genau, die können hier nicht alle genau erklären. Wir sagen jetzt einfach mal, 1956 gab es die Suezkrise und den entsprechenden Krieg um die Verstaatlichung des Suezkanals. 1967 gab es den Sechstagekrieg. Da gab es Angriffe von mehreren arabischen Staaten, denen Israel zuvorgekommen ist. Es wurde die Westbank erobert, Ost-Jerusalem, der Gazastreifen, die ägyptische Sinai-Halbinsel und die syrischen Golanhöhen. 1973 gab es den Jom Kippur-Krieg, auch den gewinnt Israel, und 1982 den Libanon-Krieg. Damit musste sich die PLO etwas zurückziehen und Israel besetzte Teile des Libanon.
Viele dieser Kriege haben wir schon mal in einer Stunde History besprochen, habe ich ja schon mal gesagt, ne, wenn ihr dazu noch mehr hören wollt. Aber es gab eben nicht nur diese Kriege, Matthias, sondern auch die sogenannte Intifada. Was war das?
Naja, es gab zwei solcher Palästinenser-Aufstände gegen Israel. Die werden von Palästinensern als Besatzer empfunden natürlich. 1987 der erste, der hieß Krieg der Steine. Und er endete 1993, also 6 Jahre später, mit dem Oslo-Vertrag. Darin wurde festgehalten, dass die Palästinenser eine Selbstverwaltung bekommen. Die PLO wurde durch Israel anerkannt und die PLO streicht aus ihrer Charta das Ziel, Israel zu vernichten. 2000 dann die zweite Intifada nach dem Besuch des Oppositionsführers Ariel Sharon auf dem Tempelberg. Der ist auch für Moslems heilig und der Sharon wollte damit zum Ausdruck bringen, Jerusalem, das wird niemals geteilt werden. Diese zweite Intifada endet 5 Jahre später nach einer Vereinbarung von Mahmoud Abbas, dem Chef der PLO und der Autonomiebehörde, und Ariel Sharon, der dann israelischer Premierminister war. Also sehr viel Blut vergießen, sehr viel Leid, sehr viel Trauer und sehr viel gegenseitiger Hass. Hätte vielleicht verhindert werden können, wenn der Teilungsplan von 1947 akzeptiert worden wäre.
Leid und Trauer und Hass erleben wir derzeit aber wieder in Israel und Palästina. Und wir machen heute mal was Ungewöhnliches für eine Stunde History. Unsere Zeitreise geht jetzt nämlich nicht weit zurück, nicht nach 1987, nicht nach 1947 und auch nicht in die Zeit der Römer, sondern zurück zu einem Samstag im Oktober, und zwar im Oktober diesen Jahres, der 7. Oktober 2023.
Samstag, 7. Oktober, ein hoher Feiertag in Israel. Simchat Torah, das Fest zur Freude der Heiligen Schrift. Aber in den frühen Morgenstunden Raketenalarm. Warnsirenen reißen die Menschen an vielen Orten in Israel aus dem Schlaf, auch in Tel Aviv.
Es gab einen Angriff, massiven Angriff, total überraschend für Israel. Heute Morgen, so gegen 6, ging es los.
Jan-Christoph Kitzler ist Radiokorrespondent. Er berichtet live um 20 nach 8 an diesem Morgen aus Tel Aviv.
Es wurden hunderte Raketen abgefeuert. Die Hamas spricht sogar von mehr als 5000 geschossen. Es gibt weiterhin Angriffe jetzt zur Stunde, auch gerade hier in Tel Aviv. Immer wieder Raketenalarm. Die Lage ist noch ein bisschen unübersichtlich, um jetzt schon die erste Bilanz zu ziehen.
Das israelische Militär meldet bis zum Mittag 2500 Raketen aus dem Gazastreifen. Aber nicht nur mit Raketen greift die Hamas Israel an. Bewaffnete Palästinenser überwinden auch den Grenzzaun zwischen dem Gazastreifen und Israel, liefern sich in grenznahen Städten Gefechte mit israelischen Soldaten, nehmen einige von ihnen und Zivilisten als Geiseln. Es sei der Tag der größten Revolution, so sagt es wörtlich der Hamas-Kommandeur Mohammed Daif gegenüber lokalen Medien. Er ist der Chef des militärischen Arms der Hamas und hat den Überfall auf Israel geplant. Er ruft Palästinenser in Israel und die arabische Bevölkerung außerhalb von Israel dazu auf, sich an den Angriffen zu beteiligen.
Wir haben entschieden, dem Ganzen ein Ende zu setzen mit Gottes Hilfe. So wird der Feind verstehen, dass die Zeit, in der er wütet, ohne zur Rechenschaft gezogen zu werden, vorbei ist. Wir kündigen den Beginn der Operation Al-Aqsa-Flut an.
Samstagmorgen kurz nach 7. Beim Supernova-Festival wird seit Freitagabend getanzt. Tausende genießen die Sonne, die Beats und die friedliche Stimmung beim Rave in der Negev-Wüste. Dann auch hier Raketenalarm. Als auch Schüsse zu hören sind, bricht Panik aus. Bewaffnete Männer stürmen, teilweise in Pickups, das Festival. Wer gerade noch getanzt hat, läuft jetzt um sein Leben, versucht sein Auto zu erreichen, rennt über Felder, sucht Schutz hinter Bäumen. Später tauchen Videos in sozialen Netzwerken auf. Die Hamas-Terroristen töten hier mindestens 260 Menschen, vergewaltigen Frauen, nehmen viele Geiseln. Nicht weit entfernt verübt die Hamas fast zeitgleich ein weiteres Massaker. Sie stürmt den Kibbutz Be'eri, dringt in Häuser ein, zerrt Menschen in ihren Pyjamas aus den Schutzräumen, brennt Häuser nieder und ermordet und verschleppt Frauen, Männer, Kinder und Babys. 17 Stunden lang wüten die Terroristen hier, bis die israelische Armee das Dorf unter ihre Kontrolle bringt. Am Ende ist jeder 10. Bewohner von Be'eri tot. Israel beruft am Vormittag das Sicherheitskabinett ein. Das Land erklärt den Kriegszustand, mobilisiert Reservisten und lässt Kampfjets Luftschläge auf Ziele in Gaza fliegen. Premierminister Benjamin Netanyahu im israelischen Fernsehen.
Truppen der Hamas sind heute in israelisches Gebiet eingedrungen an einem Feiertag, einem Schabbat, und töteten unschuldige Bürger, Kinder und Alte. Die Hamas begann einen bösen und brutalen Krieg. Wir werden in diesem Krieg siegen, aber der Preis wird sehr hoch sein. Für uns alle ist das der schwerste Tag. Was heute geschah, ist noch nie in Israel passiert, und ich werde dafür sorgen, dass es nicht noch einmal geschehen wird.
Am Ende, allein des ersten Tages, sind hunderte Menschen gestorben. Viele sprechen schon vom 9-11 Israels. Israel und die Welt stehen unter Schock.
Nadine Kreuzhaler für eine Stunde History über den 7. Oktober 2023, der sich, sagte ich ja eben schon, einreihen wird in eine lange Geschichte von Krieg und Konflikt im Nahen Osten. Denken Sie das auch, Frau Shapira?
Mit Sicherheit. Ich würde sogar so weit gehen zu sagen, jedenfalls für die israelische Gesellschaft ist dieses der dramatischste Einbruch in der Geschichte. Das ist die Zäsur, das ist vergleichbar mit 9-11 in den USA.
Esther Shapira, bei uns zu Gast in der Show, recherchiert seit Jahren im Nahen Osten und ist Kennerin der Gegend. Hallo Frau Shapira.
Hallo.
Haben Sie gerade Kontakt in die Region?
Ja, natürlich. Ich habe täglich Kontakt, weil ich Freunde und Familie in Israel habe.
Was hören Sie da so?
Schreckliche Geschichten, Geschichten, die wir gar nicht hier eigentlich erzählen können, weil man danach nicht mehr schlafen kann. Mir kostet das seit vielen Tagen jetzt den Schlaf. Und das sind grauenvolle Massaker. Es gibt niemanden, mit dem ich in Israel spreche, der nicht zumindest jemanden kennt, der jemanden hat, der jetzt ermordet wurde oder verschleppt wurde. Und oft sind es unmittelbare Angehörige.
Jetzt sind wir aber ein Geschichtspodcast, Frau Shapira, und wollen Fragen an die Geschichte stellen, um dann hoffentlich ein bisschen besser zu begreifen, was im Hier und Jetzt passiert. Deshalb lassen Sie uns mal gemeinsam nach 1947 gehen. Da gab es einen Teilungsplan, der sah zwei Staaten vor in Palästina, einen jüdischen und einen arabischen. Warum ist daraus aus Ihrer Sicht nichts geworden?
Ja, ich bin sehr froh, dass wir in die Geschichte zurückschauen, weil mir auffällt, dass im Moment doch sehr, sehr viel Unkenntnis herrscht. Es entsteht ja im Moment der Eindruck, als ob es einen Staat Palästina gegeben hätte, der dann getrennt worden wäre in einen Staat Israel und eine Restmasse sozusagen als Staat Palästina. Ja. Das ist falsch. Es gab ein Kolonialgebiet, das britische Kolonialgebiet Palästina. Es gab nie einen Staat Palästina. Und nicht zuletzt unter dem Eindruck der Shoah gab es dann am 29. November 1947 eine Abstimmung in den UN. Damals haben sich 33 Staaten, darunter auch die Sowjetunion und die USA, dafür ausgesprochen. Das war die Mehrheit, 13 waren dagegen, 10 haben sich enthalten, dieses ehemalige Kolonialgebiet aufzuteilen in einen Staat Palästina und einen Staat Israel. Die jüdische Bevölkerung des Mandatsgebiets Palästina hat diesen Teilungsplan bejubelt und sofort akzeptiert. Die arabische Bevölkerung hat ihn abgelehnt. Also schon zur Abstimmung selbst gab es bereits mobilisiert von der Arabischen Liga 400.000 arabische Soldaten, die bereitstanden für den Fall, dass passieren würde, was sie befürchtet haben, nämlich eine Aufteilung dieser Art.
Frau Shapira, sagen Sie ganz kurz, die Arabische Liga, was war das für ein Konstrukt? Welche Staaten waren da zum Beispiel drin?
Naja, da waren unter anderem die Staaten dann auch drin, die später den Angriff 1948 ausgeführt haben auf Israel, Ägypten, Syrien, Libanon. Das waren Staaten, Nachbarstaaten aus der Region, die sich dann zusammengeschlossen haben, um die jüdische Bevölkerung in ihrer Region auszugrenzen und abzuwehren in ihrem Bedürfnis eines eigenen Staates.
Gab es denn unter der arabischen Bevölkerung und auch unter den arabischen Staaten irgendjemand, der diesem Teilungsversuch oder diesem Teilungsplan etwas abgewinnen konnte? Oder war das wirklich die komplette, vollständige Ablehnung?
Das ist natürlich schwer zu sagen im Nachhinein. Es gab sicherlich Menschen, die auch gute Erfahrungen gemacht hatten. Es war ja nicht so, dass es immer nur Kämpfe in dieser Region gab. Mhm. Es gab zunächst auch erste Kibbutzim-Ansiedlungen, erste Moschawim, also Dörfer, jüdische, die ganz gut zusammengearbeitet haben mit der arabischen Bevölkerung, insbesondere auch mit den Beduinen. Da gibt es anrührende, aus heutiger Sicht zutiefst nostalgische Bilder, wie gemeinsam gefeiert wird. Es gab aber gleichzeitig auch immer schon Überfälle arabischer Gruppierungen, die genau das nicht wollten, dass mehr jüdische Bevölkerung sich dort ansiedeln sollte. Durch die Pogrome in Europa allerdings, muss man sagen, nahm die Besiedlung natürlich zu, weil immer mehr Juden eine sichere Zuflucht gesucht haben, nicht zuletzt dann durch den Nationalsozialismus.
Gerade hatte ich nochmal nachgefragt, warum aber haben denn arabische Staaten, viele arabische Staaten, vor allem die Nachbarstaaten, eigentlich diesen Teilungsplan abgelehnt? Kann man das irgendwie nachvollziehen?
Ich glaube, man muss verstehen, dass hier auch ein Aufeinandertreffen von Kulturen stattgefunden hat. Also wer kam da? Das waren ja nicht Menschen, die in der Region, in der Mentalität ohne weiteres zu Hause waren. Das waren sehr viele Europäer, das waren Intellektuelle, das waren Menschen, die zwar jetzt Landwirtschaft betrieben haben, die aber ganz viel Know-how mitbrachten. Das heißt, die haben diese Region einerseits befruchtet. Es gab zum Beispiel eine viel bessere medizinische Versorgung, von der auch die arabische Bevölkerung durchaus profitiert hat. Gleichzeitig haben sie gesehen, dass hier etwas entwickelt wird, was ihnen fremd war. Und was auch eingeschüchtert hat vielleicht. Und ich glaube, wenn wir in die Geschichte des Antisemitismus schauen, dann erleben wir das immer wieder, dass es auch diese Form von Neidfaktor gab. Und schließlich, das Stichwort Antisemitismus muss man dabei einfach sofort mitnennen. Der Großmufti von Jerusalem zum Beispiel war ein enger Verbündeter Adolf Hitlers.
Sie haben gesagt, die jüdische Bevölkerung hat diesen Teilungsplan der UN jubelnd entgegengenommen. Warum das auf der anderen Seite?
Weil es für sie die Erfüllung eines uralten Traums war, der im Zionismus niedergelegt ist. Also in der Hatikva, übersetzt die Hoffnung, das ist die israelische Nationalhymne, kommt dieser Traum zum Ausdruck, zu sein ein freies Volk in unserem Land. Das heißt, man muss sich vorstellen, dass nach der jahrhundertelangen Verfolgung der Juden die Erfahrung war, diskriminiert zu werden, verfolgt zu werden, ermordet zu werden. Insbesondere natürlich nochmal jetzt aktuell dann nach der Shoah. Und die Hoffnung war, endlich in einem Land zu leben, in dem Juden in der Mehrheit sind und sich jüdisches Leben frei entfalten kann.
Wenn wir schon dabei sind, wie über Geschichte gesprochen und gedacht und auch geschrieben wird, aus arabischer Sicht wird ja die israelische Staatsgründung oft Nakba genannt, die große Katastrophe. Wie erklären Sie sich das?
Naja, zum einen ist es für viele ganz real und erlebt eine große Katastrophe gewesen, gar keine Frage. Viele Menschen haben ihre angestammte Heimat verloren. Einerseits, weil es Vertreibungen gab, wobei umstritten ist unter Historikern, wie groß der Anteil von Vertreibungen, also der Aufforderung, das Zuhause zu verlassen oder auch gewaltsamer militärischer Vertreibung tatsächlich war. Ein größerer Teil, das ist inzwischen, glaube ich, unter jedenfalls Historikern, die sehr genau die Aktenlage studiert haben, klar, ist aus der Heimat weggegangen, geflohen, aus Angst vor den Kriegshandlungen und wurde auch aufgefordert von der Arabischen Liga und den kriegsführenden Ländern, den Weg frei zu machen für die Kämpfe. Die Erwartung war, danach zurückkommen zu können in ein von Juden gesäubertes Gebiet und den ganzen Staat, also nicht nur einen Teil, sondern den ganzen Staat Palästina zu erhalten. Und das muss man verstehen, dass das eine ungeheure Kränkung aus arabischer Sicht war, dass es diesen Staat Israel gab. Denn es sprach eigentlich alles von Anfang an dagegen, dass dieser Staat eine Chance hätte, dort zu existieren und diesen Krieg zu gewinnen, weil die Mehrheitsverhältnisse so eindeutig waren, dass es sich kaum vorstellen lässt, dass dieser Staat überhaupt diesen ersten Unabhängigkeitskrieg aus israelischer Sicht, Nakba aus palästinensischer, gewonnen hat.
Wir haben uns vor unserem Gespräch schon ein bisschen ausgetauscht, Frau Shapira, und da wollten Sie oder haben Sie mir deutlich gemacht, dass Sie einen Punkt sehr deutlich unterstreichen wollen. Das möchte ich vielleicht an der Stelle einfach mal offen kommunizieren. Sie sagen, dass man natürlich zum Beispiel auch über die Fehler der israelischen Regierung sprechen kann. Man könnte darüber sprechen, dass zum Beispiel die Siedlungspolitik im Westjordanland nicht dazu beiträgt, eine Zwei-Staaten-Lösung zu finden. Aber man dürfe auf keinen Fall kontextualisieren und damit relativieren, was da am 7. Oktober passiert ist. Erklären Sie das doch vielleicht bitte noch.
Ja. Kontext meint in diesem Fall, es ist doch verständlich, wenn, also das ist jedenfalls der Hintergrund des Wunsches nach Kontextualisierung, es zu relativieren und zu sagen, ist ja verständlich, dass sich so viel Wut aufgestaut hat, so viel Hass nach allem, was die Palästinenser durchgemacht haben. Und die Palästinenser sind, das will ich ganz klar sagen, die Palästinenser sind ein verratenes, betrogenes Volk. Allerdings nicht allein und ich bin mir nicht mal sicher, ob in erster Linie durch den Staat Israel und durch Juden, sondern ganz wesentlich durch arabische Brüder. Es würde sich lohnen, einmal zu schauen, wie Palästinenser in den arabischen Staaten leben, in den Nachbarstaaten. Aber insofern geht es darum, nicht das eine mit dem anderen kausal zu verknüpfen, weil nichts, wirklich gar nichts rechtfertigen kann, relativieren kann, was man an eigenem Leid durchgemacht hat, alles zugestanden, aber nichts kann relativieren, was am 7. Oktober an Barbarei passiert ist. Das ist ungefähr so, als würden wir verstehen wollen und rechtfertigen wollen, dass es Auschwitz gab, weil es vorher eine Wirtschaftskrise in Deutschland gab.
Frau Shapira, wenn Sie das alles so beschreiben, dann fällt es mir irgendwie schwer, irgendwo einen Hoffnungsschimmer zu sehen. Haben Sie eine Idee, wie Frieden aussehen könnte in Israel?
Im Moment scheint das wirklich abwegig. Die Traumatisierung sitzt sehr, sehr tief. Und trotzdem gibt es ja gar keine Alternative dazu, als dennoch irgendwie an Frieden zu glauben und an eine Überlegung, wie ein Miteinander aussehen könnte. Wir müssen dazu sehen, das ist eine Region, in der leider immer erst verhandelt wird, als schlechteste Lösung sozusagen, weil eigentlich ist die Region so, dass man im Kampf mannhaft für sich die Sache wendet. Und nur wenn man es nicht gewinnen kann, dann kommen Verhandlungen ins Spiel. Und die narzisstische Kränkung, diese tiefe Verletzung, dass so wenige Juden es geschafft haben, so vielen Arabern zu trotzen und Krieg um Krieg zu gewinnen, das ist der Ausgangspunkt. Und das wurde immer und immer wieder versucht. Wenn jetzt, was ich sehr hoffe, es relativ schnell zu Ende gehen wird und die Hamas wirklich entmachtet ist und Israel auch diesen Krieg um sein Überleben gewonnen haben wird, dann wird hoffentlich dabei am Ende herauskommen, dass es eine neue Struktur gibt, eine neue Regierung, sowohl auf palästinensischer Seite, eine neue Form der Selbstverwaltung. Und umgekehrt, auch in Israel wird es eine neue Regierung geben. Und diese beiden Parteien werden dann vor der sehr schwierigen Aufgabe stehen, sich gegenseitig anzuerkennen, Zumutungen zu akzeptieren, sich klarzumachen, dass das Gegenüber nicht verschwindet. Und die internationale Gemeinschaft hat dabei eine enorm wichtige Rolle. Sie muss nämlich vermitteln, sowohl an die Palästinenser, ja, wir erkennen euer Leid an und wir werden uns dafür einsetzen, dass ihr einen Staat bekommt. Aber bitte nicht irgendein Staat. Es ist ja nichts gewonnen, wenn solche Schlechter, wie wir sie jetzt gerade gesehen haben, die für diese Barbarei verantwortlich sind, über einen Staat Palästina herrschen. Wer kann Palästinensern wünschen, in einem solchen Staat zu leben? Und umgekehrt muss die internationale Gemeinschaft Israel klar machen, ihr seid nicht wehrlos. Ihr müsst euch nicht alleine zur Wehr setzen. Wir sind an eurer Seite. Nur dann wird auch die Bereitschaft in der israelischen Bevölkerung, die immer da war, wieder wachsen. Ich bin mir nicht sicher, wie es im Moment aussieht, aber sie wird dann wieder wachsen können, zu sagen, gut, wir gehen ein Risiko ein.
Ich habe nach dem Hoffnungsschimmer gesucht und hier zumindest einen kleinen, wobei eigentlich sogar einen ziemlich großen noch raushören dürfen, bei Esther Shapira in 1 Stunde History. Danke fürs Gespräch, Frau Shapira.
Sehr gern, danke.
Ich finde, es gibt an der Stelle zwei Begriffe, die wir uns nochmal genauer anschauen sollten, Matthias, weil durch die sich ja auch ein bestimmtes Verständnis von Geschichte ausdrückt, nämlich die Begriffe Araber, hast du ja vorhin auch schon mal verwendet, und Palästinenser, habe ich, glaube ich, vorhin schon mal verwendet.
Ich auch. Ja. Also, Palästinenser sind Araber und manche dieser arabischen Palästinenser sind Bürger Israels, auch wenn das schwer zu verstehen ist. Und sie leben auch dort, und zwar etwa 1 Million. Der Begriff Palästinenser als Bezeichnung für eine bestimmte Gruppe oder ein Volk stammt aus den 1960er Jahren und wurde von der PLO verwendet. Entsprechend ist die Bezeichnung palästinensisches Volk für die Araber in Palästina irreführend, weil nämlich auch jüdische Israelis Palästinenser sind. Denn sie leben im ehemaligen britischen Mandatsgebiet Palästina. Und dieses Palästina lässt sich bekanntlich bis zur Bibel zurückverfolgen.
So lässt sich das jedenfalls auch verstehen. Aber der Ausdruck Palästinenser ist auf jeden Fall geblieben. Denn heute sprechen wir ja eben oft von Palästinensern, um klarzumachen, dass es um die Menschen in Gaza und auch im Westjordanland geht. So, Matthias, innerhalb dieser Palästinenser wiederum gibt es natürlich auch verschiedene Schicksale und auch verschiedene Vorstellungen, wie das zu lösen ist, dieser Konflikt.
Ja, die politische Führung der Palästinenser, die hat jedenfalls bisher immer extrem formuliert das gesamte Land beansprucht, gleichzeitig auch das Existenzrecht Israels bestritten. Und das ist natürlich eine maximale Kampfansage an Israel gewesen. Die extreme Formulierung von der Hamas lautet dann Anspruch auf das Land vom Jordan bis zum Mittelmeer, das heißt from the river to the sea. Der wurde von Yasser Arafat nach dem eben schon erwähnten Oslo-Abkommen 1993 kassiert, aber er ist wieder aufgelebt im Iran unter Ahmadinejad. Das war ein radikal fundamentalistischer islamischer Politiker und Präsident, der von 2005 bis 2013 amtierte. Und allein das macht das Problem im Nahen Osten deutlich. Aber trotzdem, es gibt sehr, sehr viele Palästinenser, die sich nichts lieber wünschen als Frieden im Nahen Osten in einer Zwei-Staaten-Lösung in Frieden mit Israel.
Also an der Stelle würde es sich wahrscheinlich lohnen, diese verschiedenen Strömungen innerhalb der Palästinenser etwas besser zu begreifen und auch ihre Erzählungen und Einstellungen zum Konflikt zu verstehen. Und das machen wir mit Journalist und Historiker Josef Kreuturu. Full disclaimer, geboren ist Herr Kreuturu in Haifa, also in Israel. Und er hat viel geforscht und recherchiert, um den palästinensischen Blick auf diesen Konflikt zu verstehen. Hallo Herr Kreuturu.
Hallo.
Gehen wir doch erst nochmal zu unserem Ausgangspunkt heute zurück. Da waren wir jetzt schon ein paar Mal, nämlich beim UN-Teilungsplan 1947. Warum wurde der abgelehnt aus der arabischen Welt, vehement abgelehnt? So haben wir es zumindest gerade erfahren.
Ja, also es ist so, dass die Palästinenser und auch ihre arabischen Unterstützer diesen Plan, also im Grunde einen Teilungsplan überhaupt für Palästina, schon lange davor abgelehnt hatten. Also es fing ja auch mit der Ablehnung an des Plans der britischen Mandatsherren in Palästina, die also schon vor dem Zweiten Weltkrieg Palästina verwalteten, in dem Land eine sogenannte nationale jüdische Heimstätte in Palästina zu errichten. Mhm. Aber für die Araber war das natürlich aus ihrer Sicht ihre Heimat und auch die arabischen Nachbarländer, die später entstanden, eben zum Teil aus einem Befreiungsakt gegen die Herrschaft der Briten oder der Franzosen in der Region. Diese Araber sahen Palästina auch als Teil der gesamten arabischen Gemeinschaft. Also im Arabischen spricht man von Umma, von der arabischen Nation. Und für sie war das auch ein arabisches Territorium.
Als dann aber klar wurde, dass es eben doch auch ohne Teilungsplan einen jüdischen Staat geben würde, weil durch den Unabhängigkeitskrieg Israels einfach Fakten geschaffen wurden, wie haben die Palästinenser darauf reagiert? Welche Vorstellungen gab es in der palästinensischen Gesellschaft, damit irgendwie umzugehen?
Ja, also es gab im Grunde nicht viel Zeit für das Entwickeln eigener Vorstellungen oder Pläne, weil die Araber und die Palästinenser auch schon kurz nach der Verabschiedung des Teilungsplans für Palästina, das war Ende November 1947, angefangen hatten, jüdische Ortschaften anzugreifen. Was dann geschah, ist, dass die Juden sich zur Wehr setzten und innerhalb von wenigen Monaten wurde daraus schon ein Bürgerkrieg, der immer mehr Orte auch in Palästina umfasste. Also die Palästinenser waren aber in militärischer Hinsicht nicht gut organisiert. Sie waren schlecht ausgerüstet, hatten eher so lokale Kämpfergruppen. Im Norden des Landes kam ihnen zwar schon im Februar 1948 eine syrische Freiwilligenmiliz zur Hilfe, aber insgesamt waren die Juden militärisch viel besser organisiert und auch besser ausgerüstet. Also als sie dann, was dann auch niemand verhindern konnte, Mitte Mai 1948 den Staat Israel ausriefen, da waren die Juden auch schon mitten in ihrer eigenen Großoffensive, bei der sie eben schon vor der Staatsgründung mehrere hunderttausend Palästinenser vertrieben oder sie praktisch gezwungen hatten, das Land zu verlassen.
Und auch mehr Land eingenommen haben, als nach Teilungsplan vorgesehen gewesen wäre.
Ja, so ist das. Also das Territorium des ursprünglich vorgesehenen jüdischen Staates war jetzt viel größer. Und das Ergebnis war, dass eben von diesen 1,3 Millionen 700.000 das Land hatten verlassen müssen. Und im Land selbst blieben ja nur 200.000 Palästinenser in etwa. Also der größere, also ganz wichtiger Teil der palästinensischen Bevölkerung war zu Flüchtlingen geworden.
Jetzt würde ich gerne mit Ihnen über die Hamas sprechen, Herr Kreutorum. Über die haben Sie schließlich ein ganzes Buch geschrieben mit dem Titel Hamas, der islamische Kampf um Palästina. Und wenn wir jetzt eben über den Krieg heute sprechen, Israel, dann sprechen wir über den Angriff der Hamas. Nicht den Angriff Palästinas oder so auf Israel, sondern eben den Angriff der Hamas. Was ist das für eine Organisation?
Die Hamas wurde 1987 im Gazastreifen praktisch gegründet, zu Beginn der ersten Intifada. Das war die nationale Erhebung der Palästinenser gegen die israelische Besatzung. Mhm. Und ihre Wurzeln sind in der ägyptischen Bewegung der Muslimbrüder, die ja auch Aktivisten hatte im Gazastreifen. Der Gazastreifen war bis 1967 ägyptisch kontrolliert. Mhm. Und erst unter israelischer Besatzung, also ab 1967, war es diesen Aktivisten überhaupt möglich zu agieren. Und die Israelis hatten Interesse daran, eine religiöse Konkurrenz aufzubauen zu der säkularen Fatah-Organisation, also zu der Hauptorganisation des palästinensischen Widerstands. Mhm. Man denke zum Beispiel an ihren Anführer, der vielen heute noch bekannt sein dürfte, Yasser Arafat. Ja, die Israelis gingen davon aus, wenn diese Leute dann einfach nur in die Moschee gehen, Koran lesen und studieren, werden sie keine Probleme machen. Aber das Gegenteil war geschehen. Mhm. Und eben aus diesen Muslimbrüdern entstand dann eine sehr militante Organisation, die Hamas 87, die bald schon auch einen Führungsanspruch innerhalb der palästinensischen Gesellschaft stellte und Israel mit dem Heiligen Krieg drohte und bis heute im Grunde im Großen und Ganzen auch dabei geblieben ist.
Dieser Führungsanspruch der Hamas, das ist ja etwas, glaube ich, was man auch mit Blick von hier nicht so richtig verstehen kann. Denn offensichtlich führt die Hamas ja eigentlich die Bevölkerung Gazas in unsägliches Leid.
Es ist so, aber an diesem Leid ist auch die Blockade der Israelis schuld. Die Israelis lassen Waren und Sonstiges in den Gazastreifen, nur wenn es ihnen wirklich auch passt. Und deshalb sind die Lebensbedingungen im Gazastreifen, die Stromversorgung, die Versorgungslage insgesamt, Wasserknappheit herrscht, ganz schlecht. Und es ist ja nicht nur die Hamas, die daran schuld ist.
Ich würde trotzdem noch mal nachfragen wollen, Herr Kreutorou, diese Terrororganisation, die Hamas, hat sie denn entsprechend eigentlich wirklich Rückhalt in der Bevölkerung? Also wie groß ist der Teil der Palästinenser, die wirklich hinter der Hamas steht? Kann man das irgendwie beziffern?
Das ist ein bisschen schwierig, weil es dazu keine wirklich verlässlichen Informationen gibt. Unter dem islamistischen Regime der Hamas, es ist praktisch so etwas wie eine Diktatur, gibt es auch keine freien Medien. Also auch leiseste Kritik wird schnell unterdrückt. Es gibt aber von Zeit zu Zeit Meinungsumfragen, aber sie werden von Meinungsforschern außerhalb des Gazastreifens geführt. Und die Ergebnisse sind nicht selten ein bisschen widersprüchlich. Sie zeigen aber, dass im letzten und in diesem Jahr ja etwas mehr als die Hälfte der Bevölkerung im Gazastreifen schon hinter der Hamas steht, natürlich aber mit ihrer Herrschaft keineswegs zufrieden ist. Also es, außer diesen Kreisen, also der eigenen Aktivisten, der eigenen Kämpfer, der Unterstützer der Hamas, gibt es weite Teile der Bevölkerung, die selbstverständlich kaum Grund haben mit dieser desolaten Lage, die wir schon erwähnt haben.
Die Lebensbedingungen sind ja einfach auch grundsätzlich schlecht, schon vorm Krieg.
Genau, zufrieden zu sein. Also die Arbeitslosigkeit ist auch sehr hoch. Mhm. Und generell aber wird diese Grundposition der Hamas schon unterstützt. Also man ist nach wie vor die Fortsetzung des bewaffneten Kampfes gegen Israel. Mhm. Das kann man schon sagen.
Dann zum Schluss, Herr Kreutorou, würde ich gerne noch mal das Brennglas ein bisschen weiten wollen. Denn es gibt ja nicht nur unter palästinensischen Arabern Ablehnung, Wut und auch Hass auf Israel, sondern wir sehen Demonstrationen und Flaggenverbrennungen in Syrien, im Libanon, auch in Ägypten, die haben wir ja schon angesprochen, obwohl zum Beispiel ja Ägypten mit Israel Frieden geschlossen hat. Wie sehr steht aus Ihrer Sicht dieses große Ganze auf dem Spiel?
Also ich glaube, dass der terroristische Großangriff, also dieses große Massaker, gerade an den Bemühungen der Annäherung zwischen Israel, also einigen Golfstaaten, Vereinigte Arabische Emirate und Bahrain und auch mit Marokko, sie haben ja mit Israel vor einigen Jahren Frieden geschlossen, nicht viel ändern werde, weil Diese Länder gehören ja zu den klaren Gegnern des radikalen Islamismus. Und die haben auch die Hamas für diese Massaker heftig kritisiert. Das tut übrigens auch Saudi-Arabien, das in letzter Zeit im Hintergrund unter amerikanischer Vermittlung mit Israel über eine Annäherung verhandelt. Also das ist also im Großen und Ganzen die grundsätzliche Struktur dieses Beziehungsgeflechts. Das gilt ja gerade auch für Ägypten. Ägypten verfolgt ja die Muslimbrüder, also das sind die Urväter sozusagen der Hamas im eigenen Land. Und jetzt hängt aber viel davon ab, wie Israel sich weiter militärisch verhalten wird. Weil in diesen ganzen Ländern, und Sie haben ja die Demonstration auf der Straße erwähnt, aber diese Länder kritisieren jetzt auch gleichzeitig das militärische Vorgehen der Israelis. Und bislang haben die Luftangriffe der Israelis weit größere Opferzahlen bei palästinensischen Zivilisten im Gazastreifen verursacht als auf israelischer Seite. Es ist inzwischen ein Verhältnis von fast schon 1:3. Also das ist sehr entscheidend dafür, wie eben die Kritik an Israel sich weiterentwickeln wird.
Josef Kreutorou, Historiker bei uns in einer Stunde History. Danke fürs Gespräch, Herr Kreutorou.
Vielen Dank.
Das Brennglas geweitet, Matthias, haben wir jetzt schon. Ne? Das Brennglas geweitet so über die Grenzen Israels und Palästinas hinaus. Und wenn wir das machen, dann müssen wir eben wirklich auf einen der Big Player im Mittleren Osten schauen, den du vorhin schon mal ins Spiel gebracht hast, nämlich auf den Iran. Welche Aktien hat der Iran hier im Spiel?
Wir müssen uns erstmal klar machen, dass nach meiner Meinung das Land seit 1979, also seit dem Sturz des Schahs von Persien und der Rückkehr von Ayatollah Khomeini, in Kriegs- oder bürgerkriegsähnlichen Zuständen sich befindet. Konservative islamische Kräfte haben das Land im Inneren auf den Kopf gestellt und islamisch ausgerichtet. Es gibt und es gab eine Dauerfehde um das iranische Atomprogramm, das wissen wir alle. Westliche Sanktionen, die darauf erlassen wurden, treffen vor allem die Bevölkerung, die in Armut lebt. Und der Ausweg für das Mullah-Regime ist eine aggressive Außenpolitik. Und der momentane oberste Führer, der ist ja auch gleichzeitig das religiöse Oberhaupt des schiitischen Iran, das ist Ali Khamenei. Und der vertritt von der radikalsten Position, Zitat, Israel muss vernichtet werden, bis hin zu etwas gemäßigteren, aber mit dem gleichen Ziel. Israel soll sich durch eine Volksabstimmung auflösen. Alles Zitat.
Aggressive Außenpolitik hast du gerade gesagt, Matthias. Wie sieht die genau aus?
Naja, weder die Hamas im Gaza noch die Hisbollah im Libanon oder der islamische Dschihad in Palästina sind ohne die Unterstützung aus Teheran denkbar. Das Mullah-Regime greift aktiv in den Nahostkonflikt ein, eben durch die Unterstützung der Feinde Israels. Das gilt übrigens auch für Katar. Und es geht um eine hegemoniale Frage, nämlich wer hat eigentlich die Macht am Golf von Persien? Auf dem einen Ufer der Iran oder auf dem anderen Ufer Saudi-Arabien. Beide wollen Hegemon werden und damit zieht der Nahostkonflikt immer weitere Kreise.
Wir haben jetzt eben schon kurz über den Iran gesprochen, weil wir in der Vorbereitung dieser Sendung einfach gemerkt haben, sehr schnell gemerkt haben, dass man die Historie und die Hintergründe des Nahostkonflikts im Grunde kaum erklären kann ohne den Iran. Und deshalb wollen wir da jetzt nochmal ins Detail gehen mit Nathalie Amiri, die 5 Jahre lang das ARD-Studio in Teheran geleitet hat. Hallo Nathalie.
Hallo.
Kannst du vielleicht für uns erstmal nochmal die Position Irans zu Israel zusammenfassen? Also Iran spricht Israel ja im Grunde das Existenzrecht ab.
Genau, das iranische Regime, das muss man ganz klar trennen von der Bevölkerung, die ja im letzten Jahr zu Tausenden gegen das Regime auf die Straße gegangen ist. Übrigens sich auch bewusst ist, was dieses Regime imstande ist zu tun. Teheran hat nach dem Terrorangriff der Hamas den Angriff gefeiert. Es gab sofort ein Glückwunschtelegramm an die Hamas. Es wurde zum Befreiungsschlag gratuliert. Der Revolutionsführer bezeichnete darin Israel als Krebsgeschwür, das hoffentlich jetzt durch die Palästinenser und die Widerstandskämpfer ausgerottet wird. Also es gibt eine klare Positionierung für die Hamas. Aber das Ganze ist komplizierter, denn Iran hat sich da eine schiitische Verteidigungsachse aufgebaut. Dazu gehört die Hamas, dazu gehört die Hisbollah, dazu gehören schiitische Milizen in der Region und zwar zur eigenen Absicherung ihrer Existenz. Und da ist jetzt die Hamas, natürlich steht die im Vordergrund der Weltöffentlichkeit. Deswegen schaut man gerade auf diese Verbindung Iran-Hamas, denn ohne den Iran gäbe es die Hamas nicht in dieser Form, wie sie heute in ihrer Brutalität auch zu sehen ist und auch mit der Ausstattung.
Das hätte ich jetzt genau von dir wissen wollen, Nathalie. Ist es tatsächlich so, liest man jetzt häufiger, ne? Die Hamas würde es ohne Iran gar nicht geben. Ist das so?
Also ob es die Hamas überhaupt nicht geben würde, das kann ich dir nicht richtig beantworten, denn die Hamas ist ja eine Splittergruppe der Muslimbrüder. Sie ist 87 entstanden. Ob die jetzt nicht auch ohne Irans Zutun entstanden wäre, aber natürlich nicht so gewaltvoll und so mächtig, wie sie jetzt auch agiert hat, kann ich dir nicht genau sagen. Aber ich kann dir sagen, Iran ist der größte Unterstützer der Hamas. Sie leisten finanzielle, politische und militärische Hilfe. Und so einen Angriff hätte es nicht gegeben ohne die iranische Unterstützung. Und heute hat der Ex-Hamas Chef Khaled Meshaal in einem Interview mit einem Untersender von Al Arabiya gesagt, dass der Angriff auf Israel am 7. Oktober geplant war und der Iran und die Hisbollah die Hamas dabei unterstützt haben und ihnen Waffen geliefert haben und eben Erfahrungen mit ihnen geteilt haben. Das heißt, es ist im Grunde genommen sogar von Hamas-Seite ganz klar auch verkündet, Iran hat ihnen Waffen geliefert. Mir wurde vor schon kurz nach dem Terrorangriff ein Draft, ein Entwurf einer Erklärung zugespielt, in der heißt es, dass die Waffen, die gefunden wurden, so modern sind, dass sie nur aus iranischer Herstellung sein können. Und diesen Entwurf, der soll vom israelischen Militär kommen. Ich habe ihn sowohl vom israelischen Militär als auch von israelischen Geheimdiensten verifizieren lassen. Und beide haben mir gesagt, verified, also dieser Entwurf stimmt und der wird in den nächsten Tagen auch veröffentlicht werden. Insofern, die Verbindungen zu Teheran sind nicht mehr vertuschbar.
Kannst du das irgendwie nachvollziehen und für uns nachvollziehbar machen, wie das funktioniert? Also ich meine, Iran und Gazastreifen, da liegt eine Menge Land dazwischen, da liegt eben auch Israel dazwischen. Wie schaffen die das, die auch tatsächlich mit Waffen zu beliefern und zu versorgen?
Ich habe ja kurz schon diese schiitische Verteidigungsachse angesprochen und das Regime im Iran nennt es Achse des Widerstandes. Und diese Achse wurde jahrelang aufgebaut. Also im Grunde genommen seit Gründung der Islamischen Republik hat sich dieses Land, das ja ein schiitischer Gottesstaat war, umzingelt von sunnitischen Ländern, diese Verteidigungsachse aufgebaut und hat dann sukzessive mehr und mehr Kämpfer sich herangezogen. Da gibt es einmal die Hamas, die 360 Millionen US-Dollar von Iran bekommt. Aber genau wie du richtig sagst, dazwischen liegen ja noch ein paar andere Länder, und zwar der Irak. Und Irak war immer anti-islamische Republik eingestellt unter Saddam Hussein bis 2003, bis die Amerikaner kamen, im Grunde genommen dem Iran einen Riesengefallen getan haben, indem sie Saddam Hussein stürzten, sodass der Iran seinen Einfluss im Irak existenziell ausweiten konnte und sich dort schiitische Kämpfer herangezüchtet hat. So, jetzt ist die direkte Grenze, schon mal die erste Grenze, überbrückt. Irak haben sie im Grunde genommen militärisch Bezug auf ihren Einfluss eingenommen. Dann ist die nächste Grenze der Syrien. Syrien, der größte Unterstützer von Assad all die Jahre, die letzten Jahre, war Iran. Warum? Weil Assad ihnen eine Loyalität all die Jahre entgegengebracht hat und dafür Assad auch unbedingt an der Macht gehalten werden sollte, für eben diese Weiterführung der Achse, denn dann sind wir schon an der israelischen Grenze dran.
Und auch am Libanon, wo dann noch die Hisbollah
ins Spiel kommt. Am Libanon. Und da kommt dann nochmal die Hisbollah, die noch viel gefährlichere Terrororganisation für Israel, ins Spiel, denn die haben wirklich Zehntausende Raketen, 150.000 werden ungefähr immer genannt von Geheimdiensten, die Richtung Israel aufgestellt werden. Was man jetzt am meisten Angst hat, ist dieser Zwei-Fronten-Krieg, dass vom Süden, also innerhalb Israels, von Gaza aus einmal Israel beschossen und angegriffen wird und dann vom Norden von der Hisbollah durch diese Hunderttausende Raketen. Und das ist aber genau das Konzept und das Kalkül, und es ist aufgegangen, dass Iran, und zwar immer mit der Prämisse, gar nicht so sehr, sage ich, Israel zu vernichten, sondern immer, dass diese Bedrohung als Verhandlungsmasse zu haben, greift ihr uns an, werden wir Israel angreifen. Jetzt ist ein Showdown zu sehen, den, glaube ich, Teheran nicht so in dem Ausmaß geplant hat und auch nicht möchte. Denn wenn die Verhandlungsmasse weg ist, das heißt, wenn Israel von beiden Seiten angegriffen wird, wenn die Amerikaner einsteigen sollten, dann wird es definitiv an die Grenzen des Iran gehen. Denn dann wird man die Islamische Republik nicht mehr verschonen.
Angefangen haben wir ja aber gerade mit den abertausend Menschen, die zum Beispiel in Teheran auf die Straßen gegangen sind. Dieses islamistische Regime in Teheran, Nathalie, wie fest sitzt das denn eigentlich im Sattel und wird die Position vielleicht loser, dadurch, dass man sich in diesen Konflikt jetzt so weit hineinmanövriert hat?
Also trotz der ganzen Feinde in der Region hat Iran sich ganz gut immer über Wasser gehalten. Aber das, was sie in die größte Existenzkrise gebracht hat in den letzten 44 Jahren seit Gründung der Islamischen Republik, war die eigene Bevölkerung. Mhm. Und das war so existenziell, dass das Regime alles eingesetzt hat, was es an Mitteln und brutalen Methoden gelernt hat über die letzten Jahre. Und die Bevölkerung hat dafür einen hohen Preis gezahlt. Es waren über 500 Menschen sind umgebracht worden. Es wurden teilweise alle 6 Stunden Menschen hingerichtet. Und die Bevölkerung wurde wirklich in Angst und Schrecken versetzt. Man hat über 30.000 Menschen verhaftet. So ganz normale, junge Menschen, so wie wir, wenn wir auf die Straße gehen, sind sie plötzlich nicht mehr nach Hause gekommen. Sie wurden absichtlich mit Schrotkugeln und Jagdmunition, wurde ihnen aus nächster Nähe ins Auge geschossen, damit sie einseitig erblinden und dann eben als lebendige Warnung durch Irans Straßen laufen. All das hat die Bevölkerung ertragen müssen und erleiden müssen. Und die Proteste haben abgenommen, weil man das ja überhaupt nicht schafft, mit einer Vehemenz gegen diese Brutalität durchzuhalten. Denn irgendwann hat es jeden einmal getroffen und es ist eine enorme Einschüchterung vonstatten gegangen. Aber das, was passiert ist, ist, dass 1/3 der Frauen gar kein Kopftuch mehr tragen und sie tagtäglich sich in zivilem Ungehorsam üben. Und immer geht es gegen das Regime. Gestern gab es zum Beispiel Videos, die zirkulierten auf den sozialen Medien. Da kamen so Basij-Einpeitscher an Jungsschulen im Iran und die rufen Tod Israel, Tod Israel. Und die Schuljungen riefen Tod Palästina. Damit meinten sie nicht Palästina, aber damit meinten sie die Unterstützung des Regimes für die Hamas. Und so zeigt im Grunde genommen die Bevölkerung sie sind enorm wach, weil sie wissen, was dieses Regime für ein Monster ist.
Danke dir, Nathalie. Nathalie Amiri für uns hier in 1 Stunde History.
Sehr gerne. Tschüss.
Wir haben jetzt also schon längst die Grenzen des Gazastreifens und Israels verlassen, waren im Iran und im Libanon und haben auch schon mal vorhin Ägypten gestriffen. Ja? Sodass ihr also seht, dieser Konflikt, der findet nicht nur an der Front statt. Er findet übrigens auch hier bei uns statt, auch in den USA, sogar in Russland und der Ukraine. Und darüber habe ich mich mit Thomas Jäger unterhalten. Er ist Professor für internationale Politik an der Universität Köln. Hallo Herr Jäger.
Grüße, Herr Dichmann.
Denn was da gerade in Israel passiert, Herr Jäger, hat Auswirkungen auf die gesamte Weltpolitik. Wo sollen wir da anfangen? Wo würden Sie da vielleicht anfangen?
Ja, so ein Krieg hat ja unterschiedliche Dimensionen. Da gibt es einmal die Gewaltauseinandersetzung, die momentan noch lokal begrenzt ist. Mhm. Und dann sind wir schon beim zweiten Kreis, nämlich es gibt Kräfte, die fürchten, dass der entgrenzt wird, dass also andere Akteure hier noch mit in die Gewalttätigkeiten hineingezogen werden. Und das wiederum wollen welche verhindern. Manche spekulieren vielleicht drauf. Und eine weitere Ebene ist dann die Auseinandersetzung im Informationsraum. Das heißt, Unterstützung zu organisieren, Narrative in den Köpfen festzusetzen und damit auch Einfluss zu nehmen auf die politische Meinungsbildung in Staaten, die die eine oder andere Seite unterstützen.
Mhm. Gehen wir diese Staaten vielleicht mal durch und fangen vielleicht mal an, Herr Jäger, bei den USA. Da heißt es nämlich, da würden jetzt so die ersten Munitionslieferungen eben auch aus den USA in Israel ankommen. Das sind sehr enge Verbindungen zwischen Washington und Jerusalem, oder?
Ja, Israel ist seit vielen Jahren sehr eng mit den Vereinigten Staaten verbunden, ist ein Staat, der letztlich am Anfang von der Sicherheitsgarantie auch der Vereinigten Staaten lebte, das inzwischen auch selbst garantieren kann. Und richtig ist, die Vereinigten Staaten haben auf der einen Seite direkt das geliefert und die ersten sind schon da, die ersten Lieferungen, was Israel zu seiner Verteidigung braucht. Da geht es insbesondere um Luftabwehr. Und sie haben zum anderen einen Flugzeugträger ins östliche Mittelmeer entsandt, um eben andere Staaten, den Iran und insbesondere die Organisation Hisbollah, die im Libanon ist, davon abzuhalten, überhaupt nur dran zu denken, eine zweite Front aufzumachen.
Dann machen wir mal das nächste Fass auf, die nächste Connection, denn Berichten zufolge gab es in den letzten Monaten, seit dem Ausbruch des Kriegs in der Ukraine vor allem, immer mehr Kontakt zwischen dem Iran, über den wir jetzt schon gesprochen haben, Herr Jäger, und eben Russland. Was sind da denn so da die Leitplanken? Wie kommen Russland und der Iran miteinander ins Spiel?
Ja, das ist so, dass, wenn wir kurz zurückgehen in die Obama-Zeit,
ja,
da haben sich die Amerikaner, die im Nahen und Mittleren Osten vorher wirklich die dominante Macht waren, zurückgezogen, weil Obama gesagt hat, das interessiert mich alles nicht. Die Musik spielt im Pazifik. Und das hat Russland auf den Plan gebracht, dass dann auch über den Krieg in Syrien auf einmal der Staat war, der zu allen Staaten im Mittleren Osten gute Beziehungen unterhielt. Und das hat sich aber mit dem Krieg gegen die Ukraine geändert, weil sich eben eine Reihe von Staaten jetzt von Russland distanziert haben. Und da blieben im Prinzip zwei übrig, mit denen Russland noch intensive Beziehungen hat. Und die intensivierten sich dann freilich. Nämlich einmal Syrien, wo Russland militärisch vor Ort engagiert ist. Mhm. Und zum anderen der Iran, weil man aus dem Iran Drohnen gebraucht hat. Und vom Iran auch übrigens lernen wollte, wie man Sanktionen umgeht. Denn das macht der Iran seit Jahrzehnten. Und Russland wollte wissen, wie geht das denn gut? Und die iranisch-russischen Beziehungen sind inzwischen sozusagen strategische Beziehungen. Also die machen echt viel miteinander. Sowie auch etwa, und da haben wir einen anderen Akteur, China zum Iran solche Beziehungen unterhält.
Bleiben wir aber nochmal ganz kurz bei Russland, Herr Jäger, denn man kann das Spielchen vielleicht auch noch weiterdenken. Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky hat in einer Videobotschaft gesagt, sie hätten Daten, die klar beweisen würden, dass Russland eben nicht nur mit dem Iran da eine Partnerschaft eingegangen ist, sondern dass Russland wirklich Interesse daran hat, im Nahen Osten einen Krieg loszutreten. Halten Sie sowas für plausibel?
Also Russland profitiert von diesem Krieg. Und das deshalb, weil, und das sehen wir ja in den letzten Tagen, auf einmal die Aufmerksamkeit völlig weg ist vom Krieg Russlands in der Ukraine
und
in den Nahen Osten fokussiert ist. Man bekommt das also gar nicht mehr mit. Und die Hoffnung in Russland ist, dass man dann auch mit den materiellen Unterstützung im Nahen Osten ist und vergisst, dass die Ukraine weiterhin Munitionslieferungen, Waffenlieferungen braucht, aber auch die Unterstützung im Informationsraum braucht, um eben das aufzudecken, was in der Ukraine alles geschieht. Und insofern profitiert Russland davon. Russland profitiert auch davon, dass jetzt in den westlichen Gesellschaften wieder ein neues politischer Spaltpilz gesetzt ist. Nämlich all diejenigen, die jetzt hier Demonstrationen für die Palästinenser machen, die werden dann irgendwann mal in den Anti-Amerikanismus fallen, der damit verbunden ist. Und diesen Anti-Amerikanismus, den braucht Russland wiederum, um irgendwann sagen zu können, Leute, das sind doch nur die Amerikaner, die die Ukrainer hier zum Krieg anhalten, was natürlich völliger Unsinn ist. Aber in so einem Informationsraum, das ist der kollektive Trump. Da wird gelogen, gelogen, gelogen. Und man muss nur genügend viele Leute finden, die sich in dieser Lüge einrichten, wohlfühlen und dann denken, was interessiert mich die Realität? Ich habe ja meine schöne Lüge. Und das ist etwas, was Russland eben auch mitnutzen kann. Ob Russland, wie jetzt es aus der Ukraine heißt, wirklich da so einen Anstoß gegeben hat zu, da muss man irgendwann mal warten, ob sich das beweisen lässt.
Thomas Jäger, Politikwissenschaftler und Experte für internationale Politik in einer Stunde History, hat uns diesen Nahostkonflikt also in die Weltpolitik eingeordnet. Und Matthias, es ist so, dass dieser Konflikt eben auch bei uns angekommen ist. Bei uns hier in Deutschland auf den Straßen, da gehen Menschen demonstrieren und klagen die israelische Politik auf der anderen Seite an. Ja. Dagegen aber steht die deutsche Staatsräson, wie es dann so schön heißt. Ne? Immer und unverbrüchlich an der Seite Israels zu stehen, hat mindestens auch unser Bundeskanzler gesagt, als er selber in Israel zu Gast war. Kannst du uns die bitte nochmal erklären, diese deutsche Staatsräson?
Ja, ehrlicherweise glaube ich nicht, dass viele wissen, was damit gemeint ist und auch was das möglicherweise wirklich bedeuten könnte. Also gemeint ist, dass nach der Geschichte der Juden in der fast 2000-jährigen Diaspora, also der Vertreibung aus Palästina durch die Römer, lange vorbei, 2000 Jahre, nach einer ebenso langen Geschichte von Pogromen und Ausgrenzungen jüdischer Menschen überall in Europa und schließlich nach der von den Deutschen inszenierten Shoah, also dem millionenfachen Mord an Jüdinnen und Juden zwischen 1933 und 1945, ist es, und das bedeutet Staatsräson, Ziel und Sinn der Bundesrepublik Deutschland, dass all dies nie wieder geschehen kann.
So etwas wie die Shoah, wie den Holocaust nie wieder passieren zu lassen. Was bedeutet das dann aber ganz konkret? Wie setzen wir das um?
Das bedeutet zunächst einmal, dass wir natürlich ganz konkret an der Seite Israels stehen, dass wir Hilfslieferungen, falls gewünscht, sofort und unverzüglich machen und dass wir die Souveränität und die Integrität Israels zur Not auch militärisch verteidigen. Jedenfalls, wenn man diese Staatsräson bis zu Ende denkt. Das bedeutet übrigens nicht, und das ist ganz wichtig, dass wir die Politik Israels samt und sonders kritiklos gutheißen müssen. Im Gegenteil, wir sind berechtigt, auf die Verhältnismäßigkeit im Moment jedenfalls bei der Wahl der Mittel einer militärischen Antwort hinzuweisen. Das tun übrigens auch die Vereinigten Staaten von Amerika.
Danke dir, Matthias. Und danke euch, ihr Lieben, fürs Zuhören. Das war's jetzt mit dieser einen Stunde History, außer der Reihe, zu einem Ereignis auf dieser Welt, das irgendwie auch wie außer der Reihe erscheint. Der Krieg jetzt gerade im Nahen Osten. Wie dieser Krieg enden soll, ne? Darauf haben wir euch leider keine richtige Antwort geben können. Wir haben jetzt erstmal nur den Konflikt bis hierhin dargestellt. Aber Kollegin Esther Shapira, die ihr vorhin ja schon mal gehört habt, die hat schon eine Idee, wie das am Ende alles in Frieden enden könnte.
Das Letzte ist dann, dass am Ende stehen wird hoffentlich etwas, was es aus palästinensischer Sicht schon seit vielen Jahren hätte geben können, seit 1947. Ein Staat Palästina, hoffentlich einen freien, einen liberalen Staat, ein Staat, der auch eine jüdische Bevölkerung in seinen Grenzen hat, denn es kann nicht um einen ethnisch gesäuberten Staat gehen, einen judenreinen Staat. Das heißt natürlich nicht, dass Rassisten dort leben sollten, sondern die müssen sich damit abfinden, von Palästinensern regiert zu werden. So wie umgekehrt im Staat Israel Araber leben als arabische Israelis. Und nur wenn diese Bereitschaft vorhanden ist, dann gibt es eine Perspektive für ein Miteinander und dann kann das eine sehr, sehr fruchtbare Nachbarschaft werden, in der die Palästinenser auch vom israelischen Know-how profitieren und umgekehrt die Israelis von dem Zugang zur arabischen Welt.
Esther Shapira in eine Stunde History. Und damit verabschieden wir uns jetzt von euch, beziehungsweise einen kleinen Hinweis habe ich noch, nämlich den Hinweis auf den Podcast Lost in Nahost. Der ist von unseren Kollegen vom Bayerischen Rundfunk und da geht es eben auch um den Krieg in Israel und Gaza und zwar so, dass wir alle verstehen, wer da welche Rolle spielt und welche Player in der Region wichtig sind. Host Ann-Kathrin Wetter spricht dafür mit den KorrespondentInnen der ARD in Tel Aviv und auch anderen Experten und in der ersten Folge geht es zum Beispiel um das, wo wir uns auch schon gerade rangemacht haben, nämlich um die Frage, was es heißt, wenn Bundeskanzler Scholz von der deutschen Staatsräson spricht. Lost in Nahost, ein Podcast vom Bayerischen Rundfunk und dem ARD-Studio Tel Aviv, gibt es überall, wo es Podcasts gibt. Mein Name ist Markus Dichmann, euch eine schöne Woche. Wir hören uns dann bald wieder hier in 1 Stunde History.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History. Jeden Freitag neu. Auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.